Herzlich willkommen zu den ersten neuen Spielräumen in diesem Semester. Nach einer etwas längeren Sommerpause sind wir heute wieder hier und haben einen Gast aus Wien, Karl Pfeiffer, der jetzt eh schon die ganze Woche in Vorarlberg ist und über den Gedenkdienst Workshops, also Zeitzeugengespräche an Schulen macht. Ja, unser heutiger Gast, Karl Pfeiffer, wurde 1928 in Baden bei Wien geboren, also hat gerade seinen 90. Geburtstag gefeiert. Herzlichen Glückwunsch. Seine Eltern waren aus Ungarn, sind aber 1918 nach Österreich gezogen und Karl ist eben dort in die Schule gegangen, hat schon als Kind den herrschenden Antisemitismus mitbekommen, auch vor 1938 schon natürlich in Österreich. Die Familie ist dann einige Monate nach dem Anschluss 1938 nach Ungarn geflüchtet und mit 14 Jahren, also 1943, konnte Karl Pfeiffer dann über den Shomer HaTzair, also die sozialistisch-zionistische Jugendbewegung, nach Palästina flüchten und hat dort in einem Kibbutz gelebt, unter anderem auch beim Unabhängigkeitskrieg Israels mitgekämpft. Und ist dann 1951 zurück nach Europa gekommen. Kurz nach Österreich, wo er es nicht so lange ausgehalten hat, dann hat er in unterschiedlichsten Ländern gelebt, Neuseeland, Schweiz, eben Israel, Österreich, vergessen wo noch überall. Und seit 1979 ist er als Journalist in Wien für verschiedene Zeitungen und auch Radiosender tätig. Und er hat immer gegen den herrschenden Antisemitismus angeschrieben und angekämpft und hat dafür auch 2003 die Josef Samuel Bloch-Medaille verliehen bekommen. Und ich habe jetzt nur 3-4 Schlaglichter auf sein Leben geworfen, aber ihr hört schon, es gibt sehr, sehr viel über sein Leben zu erzählen und das macht er eben häufig an Schulen auch, wo er eingeladen wird als Zeitzeuge, um über sein Leben zu sprechen. Und es gibt auch einen tollen Film, den ich Ihnen sehr ans Herz legen kann, Zwischen allen Stühlen, den unter anderem Thomas Schmiedinger, der ja auch die neuen Spielräume mit mir gemeinsam kuratiert, gemacht hat. Vor 10 Jahren, 2008, ist dieser Film erschienen.
Das ist im Internet.
Das ist im Internet. Auf Jawohl. YouTube findet man ihn?
Nein, Vimeo. Vimeo.
Vimeo?
Wer Karl Pfeiffer und Vimeo kreuzt, der kommt auf den Film.
Sehr schön. Also empfehlenswert, weil wir ja heute Abend nicht so sehr über Karl Pfeiffers Lebensgeschichte, sondern über ein Thema sprechen werden, das ihn auch schon seit Jahrzehnten beschäftigt, nämlich Ungarn. Karl hat auch ein Buch geschrieben über Ungarn, 2016 ist das rausgekommen. Das heißt Immer wieder Ungarn, autobiografische Notizen, Nationalismus und Antisemitismus in der politischen Kultur Ungarns. Wir haben zwei Exemplare mit.
Ja, ein Exemplar ist zu verkaufen. Eins. Ein einziges ist das letzte.
First das come, first serve, oder wie machen wir das? Bitte? Oder wer Nachher. Die besten Fragen stellt?
Nein, wer es haben will, als erster sich melde, kann es kaufen, 15 Euro.
Okay. Aber das ist die anderen finden im Buchhandel wahrscheinlich auch, oder?
Nein. Es ist, man muss es bestellen und wenn man Glück hat, kriegt man es. Also der Verleger in Berlin hat sich nicht sehr angestrengt. Ich habe schon einige Mal Probleme gehabt bei Vorlesungen und da waren die Bücher nicht da.
Okay.
Also, es ist, und ich habe damit aufgehört. Also jetzt ist es Sache der Buchhandlungen, aber man kann es bei Amazon, glaube ich, kann man es bestellen.
Kann man es bestellen?
Kann man es bestellen, ja.
Okay, sagen wir, man kann es bestellen, sonst müssen wir uns heute noch streiten um das letzte Exemplar. Der Karl hat auch noch andere Bücher geschrieben, unter anderem das autobiografische Buch Einmal Palästina und zurück, ein jüdischer Lebensweg, das 2013 erschienen ist. Und wir können sich auch nach der Veranstaltung noch ein bisschen plaudern, wer sich mehr für Karl Pfeiffer und sein Leben interessiert. Aber heute Abend wird das Thema eben Ungarn sein, die sogenannte illiberale Demokratie und seine Auswirkungen auf Österreich und Deutschland. Seit 8 Jahren ist ja Viktor Orban Ministerpräsident und regiert mittlerweile mit einer Zweidrittelmehrheit. in Ungarn, obwohl ihn nur die Hälfte der Bevölkerung gewählt hat, aufgrund des Wahlsystems dort, darüber können wir sicher auch noch mehr sprechen. Und während die EU ein Rechtsstaatsverfahren eingeleitet hat gegen Ungarn, bezeichnete der FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache Orbán als Schutzschild für Europa und bot eine engere Zusammenarbeit mit ihm an. Auf der anderen Seite ist das Stichwort Orbanisierung auch sehr oft in den Medien und wird quasi von der anderen Seite als Schlagwort verwendet für autoritäre Tendenzen in der Politik und auch die Frage in den Raum geworfen, inwiefern sich Österreich urbanisiert oder nicht. Ich denke, darum wird es heute Abend auch unter anderem gehen können, zumindest in der Diskussion. Ja, und jetzt wird uns Karl einmal einen Überblick geben und einen Einblick in Ungarn, Geschichte und Politik bis zur Aktualität, und danach haben wir Zeit zum Diskutieren und Fragen stellen.
Danke für die Einladung. Ich denke, dass wir hier in Österreich keinen Anlass haben, mit dem Finger auf Ungarn zu zeigen und zu sagen, dass dort alles schlecht ist. Und ich habe auch versucht, soweit es möglich ist, einen kurzen Abriss hier der ungarischen Geschichte, Zeitgeschichte zu geben, und werde ungefähr 45, 50 Minuten sprechen, dann können Sie Ihre Fragen stellen. Ich fange gleich an. Nach dem Ausgleich 1867 mit Österreich hat Ungarn dieses Gebiet beherrscht, aber Sie sehen, also ohne Kroatien ist das jetzt die ethnische Landkarte 1910. Das Rote sind die Ungarn, das andere Grüne und Violette, Blaue, das sind andere Nationalitäten. Und Fakt ist, dass bei der Volkszählung 1910 nur es wären ohne die Juden, die zu den Ungarn gerechnet worden sind damals, hätten die ethnischen Ungarn nur 46% gehabt. Das hat wiederum dazu geführt, dass der Staat, der liberal war, also die herrschende, die Aristokraten, die auch liberal waren, haben den Juden nahegelegt, sich bei den Volkszählungen und immer wiederum als Ungarn zu deklarieren, was dann auch geschehen ist. Ungarn wird 1918 Republik, so wie Österreich. 19 wird es Räterepublik, also zuerst kommt die Astan-Revolution, Ungarn wird Republik im November 18 unter Mihály Károly, ein ungarischer Adeliger. Es beginnt eine Landverteilung, die Armee wird neu organisiert, die Alliierte fordern rumänische Verwaltung bis zur Theiß, also ein sehr massiver Eingriff, weil vor der Theiß, also östlich von der Theiß, lebten auch, die Mehrheit waren Ungarn. Und am 21.03. gab es die Machtübergabe an die Kommunisten. Von ungefähr, also die paar Monate vom 21. März bis 1. August, gab es eine Räterepublik, die von der ungarischen Roten Armee verteidigt wurde. Und zwar gegen die Tschechoslowaken, gegen die Rumänen, die auch ethnisch hauptsächlich von Ungarn besiedelte Gebiete zugesprochen bekommen haben. Und hingegen haben die Alliierten die nationale Armee von Horthy, Miklós Horthy, der später Reichsverweser wurde, ein Admiral, eine interessante Geschichte, ein Kleinadeliger, der eigentlich auch von, er war dann der Militär, also er war ein Adjutant von Kaiser Franz Josef. Er konnte auch besser Deutsch sprechen und schreiben als Ungarisch, aber das ist daneben. Aber er hat die nationale Armee, hat er in Szeged angeführt, und die Rote Armee ist damals im Sommer 19 zusammengebrochen. Es kommt zum Friedensvertrag von Trianon. Am 4. Juni wurde der Friedensvertrag der parallel zum Friedensvertrag von Saint-Germain für Österreich war, wurde vom Außenminister des Horthy-Regimes unterzeichnet im Palais von Trianon. Das kann man von Versailles, geht man zu Fuß und kommt dorthin, nicht weit. Das Ergebnis war für die Ungarn tragisch. 32,6% des Vorkriegsterritoriums haben sie verloren und 41,6% der Einwohner. Also viele Ungarn sind außer dieser Grenze geblieben. Was für die Ungarn eine Tragödie war, war für die Slowaken, Rumänen, Serben, Kroaten und Slowenen. Und nach der Volksabstimmung, die Burgenländer, die empfanden es als Befreiung, in ihrem eigenen Staat leben zu können. Und auch die Burgenländer haben natürlich mehrheitlich, die deutschsprachig waren, und weil in Österreich Demokratie gab und in Ungarn nicht, haben sich für Österreich entschieden. Die Horthy-Periode 1919 bis 1944, bis zum 15. Oktober 1944, war durch Revisionismus, also durch die Forderung, wir wollen alles wieder zurückhaben, wir müssen alles zurückbekommen, und durch Antisemitismus gekennzeichnet. Darüber noch später. Seit dem 4. Juni 2010 wird dieser Tag als Gedenktag gefeiert in Ungarn, überall, ich habe das jetzt nicht gebracht, aber überall an Autos, in Ämtern kann man die Karte von Ungarn sehen und was mit dem Vertrag von Trianon weggekommen ist. Und da ist unter anderem auch das Burgenland gezeichnet, was man den Ungarn geraubt hat. Ich muss da schnell durchgehen, weil ich will zum Heute kommen. Das Horthy-Regime. Also Miklós Horthy ritt am 16. November in Budapest ein, auf einem weißen Pferd, das wurde immer wieder hervorgehoben, um den Sündenpfuhl Budapest auszutrocknen, wie er sagte. Und der Sündenpfuhl war eigentlich, weil da war eine organisierte Arbeiterschaft, da gab es Gewerkschaften und es gab ungefähr 20% der Bevölkerung war jüdisch. Weißer Terror hat es sofort gegeben gegen Juden, Kommunisten und Sozialisten. Und bereits 1920 wurde der Numerus Clausus für jüdische Studenten eingeführt. Das heißt, Juden konnten nicht mehr an ungarischen Hochschulen und an ungarischen Universitäten studieren, nur nach dem Prozentsatz der Ethnie. Also die Ungarn haben die Juden 1920 schon als Minderheit angeschaut, aber ohne Minderheitenrechte, und haben das Studium von Juden beschränkt. Es gab ein halbfeudales, autokratisches System, Revisionismus, Antisemitismus, habe ich schon erwähnt, und dann kam das Bündnis mit Hitler, um die Grenzen zu ändern, um das alte Ungarn wiederum herzustellen. Und 1941 der Krieg gegen die Alliierten, zuerst gegen die Sowjetunion im Juni 1941, ein paar Tage nach der deutschen Aggression. Und jetzt kommt eine interessante Geschichte, die wichtig ist. Unter Orban wurde ein neues Grundgesetz vom Parlament angenommen. Und in diesem Grundgesetz wird postuliert, dass Ungarn in der Zeit vom Einmarsch der deutschen Truppen in Ungarn, das war am 19. März 1944, und bis 1990, bis zum Mai, bis es wiederum ein Parlament gab, war Ungarn abhängig. Und das heißt, und Ungarn hatte nicht die Selbstbestimmung, und Ungarn ist nicht verantwortlich, praktisch ist das die Botschaft. Ungarn, der Staat und auch die Gesellschaft sind nicht verantwortlich, was in dieser Zeit dazwischen geschah. Also weder dafür, was unter der deutschen Besatzung geschah, aber interessanterweise auch nicht dafür, was unter den Kommunisten geschah und auch nicht, was in der Revolution war, als 1956 die ungarischen Massen gegen die sowjetische Besatzung und gegen das Rákosi-Regime revoltierten. Und das ist nämlich, jetzt komme ich zu diesem Punkt, wenn Sie das so sagen, dann ist aber Ungarn doch verantwortlich, Weil im August 1941, da geht schon der Krieg gegen die Sowjetunion und ungefähr 20.000 Juden oder so, also die ungeklärter Staatsbürgerschaft waren, hauptsächlich arme Juden, die nicht ihre Dokumente bei Hand hatten, die wurden aus dem Nordosten von Ungarn, die wurden nach Kamenez-Podolsk in der Ukraine deportiert und die meisten von ihnen ermordet. Ein paar Leuten gelang es, die sind zurück nach Ungarn und haben natürlich erzählt, was da war. Und dann gab es 1942 im Januar einen pogromartigen Raubmord der ungarischen Ordnungskräfte in Novi Sad, Újvidék, Neusatz, also eine große Stadt im heutigen Serbien. Und da war ungefähr 1500 serbische und jüdische Opfer. Ungefähr die Hälfte Serben, die andere Hälfte Juden. Die wurden ausgeraubt, es gab Vergewaltigungen und die wurden einfach im Jänner in die Donau geschossen, die meisten. Das ist aber ungarische Verantwortung. Das Interessante bei dieser Geschichte ist, dass ein ungarischer Abgeordneter im ungarischen Parlament, heute sind viele Straßen nach ihm benannt, Bajcsi Zsilinszky hieß der Mann, hat angefangen als wütender Antisemit, hat aber seine Meinung geändert, hat sich überhaupt und ist im Parlament aufgetreten und hat dieses Pogrom in Novi Sad im ungarischen Parlament verurteilt. Es gab einen Riesenskandal. Die verantwortlichen Offiziere wurden vor ein Militärgericht gebracht, aber sie waren früher weiße Offiziere. Horthy hat vertraut und die haben geschworen, dass sie nicht das Land verlassen würden und sie würden sich zur Verfügung stellen. Am nächsten Tag, als sie nach ihrer Befreiung, sind sie über die Grenze gegangen in die Ostmark, haben sich der SS angeschlossen und kamen dann mit den deutschen Besatzern wiederum ins Land. Sie sehen hier Horthy mit Hitler. Er war da in Deutschland und wurde feierlich empfangen. So, bis zur deutschen Besatzung gab es Diskriminierung. Es gab Gesetze in Ungarn, die gegen Juden gerichtet waren. Unter anderem wurde 1941 ein Rassengesetz eingeführt in Ungarn, typisches Rassengesetz, das in einigen Paragraphen schärfer war als das Nürnberger Rassengesetz. Ja, schärfer. Also zum Beispiel, was die Lage der sogenannten Halb- und Vierteljuden anlangt, das war schärfer in Ungarn als in Deutschland. Die deutsche Besatzung, also unter anderem, also waren ungefähr 100.000 deutsche Soldaten und es kam auch Adolf Eichmann mit einer Gruppe von ungefähr, es gibt Diskussionen unter Historikern, zwischen 40 und 150 Leuten, die meisten waren Österreicher. Und der war überrascht, er verhandelte mit den ungarischen Beamten und mit die von Horthy beauftragt wurden, die Judenfrage zu lösen. Und er war überrascht, Eichmann, weil diese ungarischen Beamten wollten eine sehr schnelle Deportierung, wollten die Juden in der kürzesten Zeit deportieren. Und Eichmann war gewohnt, dass die Administration in den besetzten Gebieten irgendwie gefeilscht hat. Wir können das nicht so machen, wir haben nicht die Möglichkeit. Aber in Ungarn wurden die Deutschen regelrecht gedrängt, dass sie das schnell durchführen. Und es gab Fälle, wo der Kommandant von Auschwitz gesagt hat, er kann nicht mehr als 10.000 Leute verarbeiten, also in die Gaskammer verarbeiten. Und trotzdem haben die ungarischen Behörden an einem Tag mehr als 10.000 Leute deportiert. Und das hätte man ohne ungarische Mitarbeit nicht machen können, weil die maximum 150 Leute, die Eichmann zur Verfügung hatte, die hätten nicht diese fast eine halbe Million in die Viehwaggons treiben können. Das war eine Sache der Unmöglichkeit und diese Geschichte wird konsequent von der jetzigen Regierung gefälscht. Also es gibt regelrechte Geschichtsfälschung, Horthy hatte nichts damit zu tun, er war gezwungen, nichts davon ist wahr. Sie haben das aus freien Stücken gemacht. So, jetzt kommt aber, was hat die ungarische Bevölkerung erlebt? War das eine Befreiung, die Rote Armee, oder eine Besatzung? Und die Mehrheit, und das ist jetzt, das weiß man, erlebte die Befreiung als Besatzung. Warum? Während der deutschen Besatzung, das hat ein deutscher Historiker, Götz Ali, hat das herausgearbeitet, hat die Dokumente gebracht, wurde mit dem Vermögen, das den Juden geraubt wurde, wurde eigentlich der Lebensstandard der Ungarn hochgehalten und die deutsche Armee, die Besatzungskosten wurden daraus auch bezahlt. Also der Lebensstandard ist nicht gesunken in dieser Zeit. Ja, das ist schon... Die Mehrheit erlebte die Befreiung als Besatzung, nicht die armen Bauern, die landlosen Bauern natürlich nicht. Die bekamen dann Land zugeteilt und auch nicht viele Arbeiter, obwohl dann die Arbeiter sehr enttäuscht wurden sind im Kommunismus, weil der Lebensstandard ist dann gesunken unter dem Niveau von 1938. Einige judenfeindliche Pogrome gab es in den Jahren nach der Befreiung, wenig bekannt, auch in Ungarn nicht bekannt, aber war auch in einem Fall in Miskolc waren die Kommunisten schuld an dieser Sache. Also es wurden einige Juden wurden dort gelyncht. Das Interessante war, nach dem Krieg hatten die Kommunisten keine Mitglieder. Die Kommunistische Partei war während der Horthy-Zeit verboten, streng verboten. Es war eine kleine Partei. Vielleicht gab es in der Illegalität 200, 300 Mitglieder. Und sie wollten, nachdem die Sowjetarmee dort war, wollten sie die Partei vergrößern. Nur hatten sie damit ein Problem. Die Sozialdemokraten, die Alten, gingen wiederum zur Sozialdemokratischen Partei. Die kleine Landwirtepartei war die größte nach 1945 bei den Wahlen. Und die Kommunisten mussten nehmen, was übrig blieb. Und da haben sie die kleinen Pfeilkreuzer, die also nicht große Offiziere waren, die haben sie zu Kommunisten gemacht. Und auch viele Juden, die überlebt haben, also von denen, die überlebt haben, sind zur Kommunistischen Partei gegangen, weil die Kommunistische Partei hat ihnen sozusagen gesagt, also wenn ihr bei uns seid, dann werden wir dieses Problem des Antisemitismus, das wird es nicht mehr geben, wir werden das lösen. Natürlich wurde nichts gelöst. Wenn man ein gesellschaftliches Problem verschweigt und nicht offen diskutiert, kann es nicht gelöst werden. Das schwelte dann weiter. Es gab die Rákosi-Diktatur. Stalin hatte da eine besonders schlaue Methode gefunden, wie man die Ungarn niederhalten kann. Er schickte vier Leute, die Ungarn sozusagen beherrschten, die waren alle vier jüdischer Abstammung, und die hat er eingesetzt in Ungarn. Also es hat den Antisemitismus nicht, das hat den Antisemitismus nicht verschwinden lassen. Dann kam es zur Revolution, die keine antisemitische war. Es war eine Volksrevolution, ein Volksaufstand, hauptsächlich Intellektuelle und Arbeiter waren die, die die Initiative ergriffen haben. Kein Wunder, der Lebensstandard, wie ich schon gesagt habe, der Arbeiter, der Facharbeiter, war unter der Rákosi-Diktatur, ist er gesunken unter dem Lebensstandard, der vor 38 war. Ja? Also eine katastrophale Lage. Und das habe ich auch, in meinem Buch beschreibe ich das auch, mein Eindruck, ich war zum ersten Mal in Ungarn, wurde ich hereingelassen, 1955, und kam ganz schockiert. Also ich habe mir Illusionen gemacht, weil ich im ungarischen Radio, habe ich gehört, die Arbeiterklasse herrscht, und war unter dem Eindruck dieser Phrasen, aber davon konnte keine Rede sein.
Schon kurze Zwischenfrage, verstehen alle gut oder müssen wir das Mikro anders stellen?
Soll ich das Mikro anders stellen? Geht es? Es kam also zu dieser Revolution. Die Revolution wurde blutig niedergeschlagen. Und was interessant ist, man spricht von der Rákosi-Diktatur. Kader hat mehr Ungarn hinrichten lassen, viel mehr Ungarn, als in der Rákosi-Diktatur. Also wurde ein paar hundert Ungarn mussten daran glauben. Und darunter natürlich der bekannte Fall des Revolutionsführers, ein Altkommunist, der in Moskau war während des Krieges, ein Agrarfachmann, Imre Nagy, also ein Mann, kein Jude auch, aber das spielte in dieser Frage keine Rolle. Was eine Rolle spielte, dass er bis zuletzt festhielt daran, dass Ungarn neutral bleibt und nicht mehr Teil des Sowjetblocks ist. Kader war auch ein alter Kommunist und bis 1962 gab es diese Periode der Repression und ab 1962 postulierte Kader, wer nicht gegen uns ist, ist für uns. Es gab Existenzsicherheit ohne Partizipation. Es gab zwar Wahlen, aber die Wahlen waren rein formal. Es gab die Volksfront oder so etwas und das war eine Einheitsliste. Aber Existenzsicherheit, jeder war gezwungen zu arbeiten. Also man konnte nicht im Personalausweis, von jedem Ungarn war drinnen seine Arbeitsstelle. Wenn er keine hatte, konnte er interniert werden. Jetzt in einer Schule in Vorarlberg musste ich erklären, was ein Internierungslager ist. Ich glaube, hier muss ich nicht. Ein Anhaltelager, also konnte angehalten werden. Es gab Arbeitspflicht, wie ich schon sagte. Die Arbeitslosigkeit, die es gab, die wurde in die Betriebe verlegt. Das heißt, wenn, sagen wir in Österreich, die Arbeit von 5 Leuten verrichtet wurde, dann haben sie in Ungarn für diese Arbeit 10 Leute beschäftigt, damit keine Arbeitslosigkeit entsteht. Und dadurch waren auch die Reallöhne dementsprechend. Die Kultur aber war freizügig nach 1962. Natürlich, Solzhenitsyn wurde nicht veröffentlicht, aber es gab sehr viel Bücher und Theaterstücke, die schon auch systemkritisch waren, da hat man die Augen zugemacht. Es gab eine Privatinitiative schon in Ungarn, also private Landwirtschaft, zum Beispiel Arbeiter, die von ihrem Lohn, von den 8 Stunden nicht leben konnten, die haben nebenbei ein kleines Stück Land gehabt und davon konnten sie eigentlich halbwegs einen Lebensstandard erwirtschaften. Offiziell gab es in Ungarn während des Kader-Regimes keinen Rassismus und keinen Antisemitismus. Nach meiner zweiten Ausweisung aus Ungarn haben österreichische Diplomaten bewirkt, dass ich als Journalist wieder reinreisen konnte nach Ungarn, aber ich musste vorsprechen im ungarischen Außenamt. Und es hat mich empfangen der Pressechef des Außenamtes. Und er hat mich stehend empfangen, das ist die schlimmste Sorte, das heißt, man muss auch selber stehen, und hat mir Folgendes auf Ungarisch gesagt. Ich spreche die Sprache so wie ein Ungar. Herr Pfeiffer, wir werden Ihnen nicht gestatten, den Antisemitismus aus Österreich nach Ungarn zu importieren. Wir haben dieses Problem ein für alle Mal 1945 gelöst. Ich habe sofort meinen Einspruch dort gemacht. Ich war nicht müde und habe ihm aufmerksam gemacht, dass ich Ungarisch kann. Und habe ihm ein paar Sachen erzählt, was ich so erlebt habe. Er war nicht ganz glücklich darüber, aber er hat mir gesagt, ich darf keine Historiker, keine Medien, keine Journalisten treffen, ich darf nur den Oberrabbiner und das Kirchenamt des Staates, das war die Geheimpolizei, und die Generalsekretärin der jüdischen Gemeinde treffen. Auch eine interessante Erfahrung. So. Es gab 1989, schon vorher gab es eine demokratische Opposition. Viktor Orban war auch einer in dieser demokratischen Opposition. Er wurde vom amerikanischen Milliardär jüdischer Abstammung, George Soros, unterstützt. Er bekam ein Stipendium und mit diesem Stipendium konnte er in Oxford studieren. Er war total liberal, als das war. Das ging dann so weit, dass er saß im ungarischen Parlament, vor ihm war der Unterrichtsminister, ein praktizierender Katholik, und wenn der sich zur Rede erhoben hat, hat Kader hinten geraunt, auf die Knie beichten und solche Sachen. Also von diesem Extrem ist er dann in das
total vom Antiklerikalismus ist er, hat er versucht, und das wird versucht in Ungarn, in dieses alte Staatschristentum wiederum einzusteigen, was wir in Österreich in der Ersten Republik gehabt haben, unter Seipel, was aber in der Zweiten Republik die katholische Kirche eigentlich sukzessive geändert hat und dann unter Kardinal König total geändert hat. Also das ist wiederum eine Regression. Jetzt kommt also die schnelle Einführung des Kapitalismus. Zehntausende Arbeiter, die in Arbeiterwohnungen sozusagen, auch Pendler, die in Budapest so ein Zimmer hatten oder dort wohnen konnten um billiges Geld, die wurden auf die Straße geworfen, gab es keine Rücksicht. Plötzlich gab es die Homeless, die Leute, die auf der Straße wohnten, und das gibt es bis heute. Es gab keine Existenzsicherheit, jedoch politische Partizipation. Aber die Ungarn hatten da schon lange keine Demokratie erfahren, sie hatten nur ganz kurze Periode, das war nach 1945, und das war auch nicht ihre Hauptsorge, sondern ihre Hauptsorge waren natürlich Existenzsorgen. Es gab totale Freiheit für den Nazi-Diskurs, plötzlich ist das explodiert. Plötzlich kamen auch die Pfeilkreuzler, die ungarischen Nazi, kamen zurück und haben da wurde alles frei verkauft, was zum Beispiel in Österreich seit vielen Jahren verboten ist. Ja, vollkommen frei. Es begann die Rehabilitierung des Horthy-Regimes und es gab Antisemitismus in der damaligen bürgerlichen Regierungspartei MDF, Ungarisches Demokratisches Forum. Der Vizepräsident war ein Schriftsteller, eigentlich ein begabter Schriftsteller und Dramatiker, István Csurka, der dann, ja, solange Antisemit war, hat ihm die Partei das verziehen oder es war nicht so wichtig. Aber als er angefangen hat, eine Fraktion zu machen in der Partei und Geld abzuzweigen, da haben sie ihn ausgeschlossen und er hat dann eine eigene Partei gegründet. Ja, wir kommen zu den Regierungswechseln seit der Wende. Also Sie sehen, 1990 bis 1994 bürgerlich MDF mit dem Ministerpräsidenten Antal, ein Medizinhistoriker. Dann kam 1994 bis 1998 die Ungarische Arbeiterpartei, also die sozialdemokratische Partei unter Ministerpräsident Horn. Horn war Staatssekretär im Außenamt, als der Stacheldraht dort. Der Stacheldraht wurde zerschnitten vom österreichischen Außenminister Mock und Horn. Die haben das zerschnitten. Und dann kam 1998 bis 2002 Fidesz, der damals schon nach rechts ging. Dann 2002 bis 2010 gab es mehrere Ministerpräsidenten, Medjeschi, Gyurcsány, die längste Zeit, Bajnai. Und seit 2010 ist Orbán an der Macht. Ich glaube, ich habe viel Zeit noch. Ich bin sehr schnell, habe ich jetzt sozusagen die Zeitgeschichte auf. Jetzt zeige ich Ihnen, was in Ungarn möglich war. Es gab einen mittelmäßigen ungarischen Schriftsteller aus Transsilvanien, ein ehemaliger katholischer Priester namens József Nyírő. Kein großer Schriftsteller, aber doch ein erfolgreicher. Und der wurde 1942 als ein Teil von Transsilvanien, also der Norden, an Ungarn angeschlossen wurde. Da gab es einen Wiener Schiedsspruch und das wurde Ungarn zugeteilt. Da wurde er kooptiert, er wurde nicht gewählt, wurde kooptiert im ungarischen Parlament und hat hier eine antisemitische Rede gehalten. Dann, er konnte gut Deutsch, war er einige Mal in Deutschland bei Schriftstellerkongressen, hat Goebbels in den Himmel gelobt, was das für ein großartiger Mensch ist. Und er war dann Propagandist für den Krieg, als schon der Krieg wirklich verloren war, als schon alle gewusst haben. Also noch im Januar 1945 bis März hat er Leute in den Krieg gehetzt. Also hat er dafür, dass Ungarn weiter kämpft, an Seite der deutschen Wehrmacht. Und da war schon die Pfeilkreuzler-Regierung in Schopron, Ödenburg, an der österreichischen Grenze. Er ist dann geflüchtet und ist über Deutschland nach Madrid. Dort hat er im ungarischen Radio, also ungarisches Radio von Franco, Spanien, hat er gesprochen und ist 1953 gestorben. Die Rechtsextremen in Ungarn haben gefordert, also nicht Orban, nicht seine Partei, die haben gefordert, der muss anständig begraben werden, er ist ein anständiger Ungar, ein konsequenter Antibolschewik. Und tatsächlich hat Orban und seine Regierung haben den Mann zurückbringen lassen, 2012, sie haben ihn exhumieren lassen in Madrid, mit militärischen Ehren haben sie ihn zurückgebracht nach Ungarn. Und der, da er aus Transsilvanien stammte, wollten sie ihn in Rumänien feierlich begraben. Die Rumänen haben natürlich Einspruch erhoben, haben gesagt, das geht nicht. Und jetzt kam der Vorsitzende des ungarischen Parlaments bis heute und er ehrte den Székler Apostel am 27. Mai bei der Nyíregy-Gedenkfeier. Hier habe ich das zitiert, was er über Goebbels gesagt hat. Dieser Stolz des deutschen Volkes und der deutschen Jugend ist nicht nur ein großer, sondern auch ein guter Mensch, den man nicht nur lieben muss, sondern der es auch verdient, geliebt zu werden. Und auf Ungarisch sagte wiederum der Präsident des ungarischen Parlaments, der aus einer urkommunistischen Familie stammt, ist auch lustig, ist eher nicht lustig, aber so schnell ändern sich die politischen Stellungen. Er sagte, zum Sieg auserwählt ist das Volk, das einen Sohn hat, vor dessen Asche man sogar Angst hat. Ja, also die Rumänen haben dagegen Einspruch erhoben, dass so ein ungarischer Nazi dort begraben wird. Ich habe das jetzt nur als Beispiel gebracht, aber das ist noch viel schlimmer meiner Meinung nach. Das war Orbáns Rede in Opusztasja, in der Mitte Ungarns. Und da hat er den Turul war auch eine antisemitische Studentenvereinigung, aber nicht nur das, ein Teil dieser Studenten hat sich dann engagiert, ist links geworden, die gingen zu den Kommunisten, aber die Mehrheit war dann faschistisch und hat die Nazi unterstützt. Und da hat er eine Rede gehalten, eine Blut- und Bodenrede wie kein österreichischer Politiker. Ich denke, ich sage das voll bewusst, also kein österreichischer Politiker, auch kein FPÖ-Politiker würde eine solche Rede halten. Der Turul aber ist, das ist ein Vogel, ja, ein Greifvogel, ein symbolischer Vogel, der angeblich die Ungarn, die Hunnen nach Ungarn geführt hat. Der Turul aber ist das Symbol der nationalen Identität, der jetzt Lebenden, der schon Gestorbenen und der erst noch auf die Welt kommenden Ungarn. Das erste Gebot dieser im Stehen begriffenen neuen Welt lautet, die Starken vereinigen sich, die Schwachen zerfallen. Das heißt, die Angehörigen starker Nationen halten zusammen, die der schwachen Nationen laufen auseinander. Das gehört auch kommentiert und wird auch von mir kommentiert werden. Das sind Originalzitate, die ich ins Deutsche übersetzt habe. Zwei Jahre später hatte eine Beraterin von Orban, eine Historikerin namens Maria Schmidt, die glorreiche Idee, man müsste ein Denkmal für die Opfer der deutschen Besatzung machen. Und sie haben dieses Denkmal hingestellt, und zwar sieht man oben den deutschen Adler und unten ist der unschuldige ungarische St. Michael, der symbolisiert Ungarn, also auch in der ungarischen Folklore. Und das war das erste Mal, dass nicht nur die jüdische Gemeinde dagegen protestiert hat, sondern auch die evangelische Religionsgemeinschaft in Ungarn, eine Minderheit zugegeben, aber trotzdem eine wichtige, die haben auch protestiert. Und die deutsche Botschaft in Budapest hat auch dagegen Einspruch erhoben, allerdings in sehr diplomatischen Tönen, wie es ist halt nicht üblich, da sehr scharf zu reden, aber sie haben Einspruch erhoben. Das Denkmal ist bis heute nicht eingeweiht. Und also nicht eingeweiht. Jetzt komme ich eigentlich weg vom Antisemitismus, von der Geschichte. Jetzt kommt wirklich das, was das Wesen dieses Orbán-Regimes ausmacht. Das Wesen dieses Regimes gibt sich als konservativ aus. Aber konservative, echte Konservative schützen das Eigentum, für die ist das Eigentum heilig. Und dann machen Konservative, werden nie eine Massendemonstration ihrer Anhänger veranstalten. Ist undenkbar. Also ich bin seit 1951 wiederum in Österreich mit Unterbrechungen. Ist undenkbar, dass die ÖVP oder dass der Bundeskanzler Kurz die ÖVP veranlasst, eine Massendemonstration für die ÖVP zu machen. Es wird nicht gemacht, weil eine konservative Partei so etwas nicht braucht und nicht macht. Das Zweite ist das Eigentum. Hier ist ein blendendes Beispiel, wie Orbán und sein Dunstkreis mit Eigentum umgehen. Also wir haben in Österreich ein Tabakmonopol. Hier, wenn man eine Trafik eröffnen will, braucht man eine Genehmigung. Genau das Gleiche war in Ungarn aufgrund auch der gemeinsamen Geschichte. Und da gab es so ungefähr 50.000 Ungarn mit ihren Familien, die davon lebten. Mit einem Federstrich wurde das Gesetz geändert, denen wurde die Konzession weggenommen und Fidesz-Angehörige bekamen diese Konzession. Die wurden brotlos gemacht, 50.000 Leute, kein Mensch hat das, man weiß es auch gar nicht im Ausland, außer man ist wirklich informiert. Und jetzt geht alles unter nationales Tabakgeschäft, ja? Sie sehen überall die Nationalfahnen und damit wird darüber weggetäuscht, ja? Und das ist eigentlich ein wesentlicher Zug. Orbán er und seine Familie haben sich enorm bereichert, seitdem er 2010 Ministerpräsident geworden ist. Ich komme zu diesem Thema auch. Und jetzt ein wenig, welche Plakate in Ungarn in den letzten Jahren aufgehängt worden sind. Das war im Januar 2018, also dieses Jahr. Soros ist dieser amerikanische Milliardär, der jüdischer Abstammung ist und der auch in Ungarn die demokratische Opposition und auch die Zivilgesellschaft unterstützt hat. Soros würde Millionen aus Afrika und dem Nahen Osten ansiedeln. Ja? Stop Soros.
Also Millionen Menschen.
Millionen Menschen, ja. Also in Ungarisch sagt man Millionen, wir würden sagen Millionen Menschen. Aber ich habe das genau übersetzt. Also, aber Sie haben recht, Millionen Menschen. So. Jetzt kommt es auch wiederum, alles Plakate von heuer, also von 2018, über den Soros-Plan. Lassen wir es nicht ohne ein Wort dazu zu sagen. Ja? Und das ist nationale Konsultation, da bekommen alle ungarische Bürger, ob sie wollen nicht, einen Brief von der Regierung. Das sind solche Fragen, die nur Nachfragen, die man nur mit Ja beantworten oder mit Nein beantworten kann, je nachdem. Das kostet Millionen und damit sagt er, hat er die Legitimation, das zu machen.
Was wurde da gefragt zum Beispiel?
Ach, zum Beispiel wurde gefragt, sind Sie einverstanden, dass eine Million Ausländer nach Ungarn in Ungarn angesiedelt werden? Und solche Fragen. Mhm. Also das ist total lächerlich, aber viele Ungarn springen darauf an und meinen, das sei so Demokratie. Aber so. Jetzt kommt natürlich, es gibt auch kleine Oppositionsgruppen von Intellektuellen, die haben, es gibt auch eine Spaßpartei, die heißt der Hund mit zwei Schwänzen, so nennen sie sich, der zweischwänzige Hund, und die machen solche Spaßplakate. Und da heißt es, Orbán würde Milliarden ansiedeln in den Taschen von Lőrinc Mészáros. Das ist sein Nachbar aus dem Dorf, wo er kommt. Und er war ein Gasinstallateur und ist heute einer der reichsten Männer in Ungarn. Und er ist natürlich ein Strohmann für Orbán. Das weiß ganz Ungarn. Also. Und da haben sie gesagt, Orbán würde diese Milliarden, stopp Orbán. Und das ist dann von einer Oppositionspartei gemacht worden. Und sie haben geschrieben, regierungsstürzende Information anstatt Regierungsinformation wirkt nicht, weil die Opposition sehr schwach ist und sehr zahnlos. Und das wiederum so, da sieht man Soros in der Mitte, er umarmt die Leute der Opposition, also die Opposition in der Umarmung von Soros, sie würden die Grenzabsperrungen gemeinsam abbauen. Ja. Davon ist keine Rede, aber das wird unterstellt. Das ist vor dem ungarischen Parlament. So ein Plakat konnte man sehen gegen Homosexuelle und NGOs. Dieser Mensch ist dein Freund, mehr Neger nach Budapest. Also das ist nicht von der Regierung, aber das wurde geduldet, das geht unter Meinungsfreiheit, geht so etwas. Also in Österreich würde es unter Verhetzung fallen, in Ungarn gang und gäbe. Ja, jetzt komme ich zu dem Kapitel, das eigentlich Orbán nicht gerne darüber spricht, aber ungefähr 600.000 Ungarn leben im Ausland. Und da bringe ich jetzt eine Statistik. Also die weniger als 10.000 habe ich nicht aufgezählt, in welchen Ländern sie leben. In Großbritannien leben 250.000 Ungarn, in Deutschland leben 207.000, in Österreich 77.000, in Niederlanden 13.000, in Irland 9.400 und in Spanien 9.300 und so weiter. Und dann die anderen habe ich gar nicht, da habe ich gar nicht, war mir die Arbeit zu viel. Nach dieser Statistik, also das sind Statistiken, ich habe auch die Quelle angegeben, aus einer ungarischen Wirtschaftszeitschrift, leben heute ungefähr 600.000, zumeist junge Ungarn, zumeist qualifizierte Leute, sind ins Ausland gegangen. Um zu vergleichen, während der ungarischen Revolution 1956 sind 180.000 Ungarn weg und davon sind dann später 40.000 zurückgekehrt. Und von diesen werden nicht viele zurückkehren, ganz einfach aus dem Grund, ich kenne da Fälle von Leuten, die aus Ungarn nach Österreich gekommen sind, Familien, und die mir erzählt haben, ja, ich möchte, dass mein Sohn in Österreich in eine Volksschule geht und ich möchte nicht mehr zurückkehren, weil das ist kein Leben. Und es ist nicht nur das Ökonomische, das die Leute stört, sondern es ist diese ganze Atmosphäre. Wenn du nicht zu diesem Dunstkreis gehörst, dann kannst du gar nichts machen. Dann kannst du nicht, dann, also wirst du nicht weiterkommen. Und nicht jeder will zum Orbán Ja sagen und nicht jeder ist dafür begeistert. Und vor allem, Orbán erklärt ja immer wieder in seinen Reden, es gibt also die Beispiele für Ungarn, das sind die fortschrittlichen Länder, das ist Russland, das ist China und das ist die Türkei. An denen sollen die Ungarn sich ein Beispiel nehmen. Aber anstatt sich daran ein Beispiel zu nehmen und dorthin zu gehen, gehen die Ungarn lieber in die, seiner Meinung und seiner Hofjournalisten-Meinung nach, in die dekadenten Länder, die am Niedergang sind, wie Deutschland, Österreich und Großbritannien. Also sie sind lieber hier als Russland oder China oder da gibt es fast keine Ungarn, außer den Diplomaten. Also das gibt auch zu denken.
Das heißt, die Auslandsungarn sind eher Fidesz-kritisch?
Nein, das heißt das nicht. Das muss ich, danke für die Frage, das muss ich jetzt gleich erklären, wie es ist. Es wurde durch Orbán, Orbán und seine Leute haben ein Gesetz gemacht, dass alle ethnischen Ungarn, die auch etwas Ungarisch können, in den Nachbarländern können die ungarische Staatsbürgerschaft erwerben. Jetzt ist es uninteressant für einen Slowaken und es ist auch uninteressant für einen Rumänen, weil die sind in der EU. Es wird sehr interessant für einen Ukrainer und für die Serben, die nicht in der EU, also die Angehörigen. Aber mit diesem Gesetz wird natürlich Schindluder geschrieben. Diese Leute können auch in Ungarn wählen. Bei den letzten Wahlen im April heuer hat man ganze Autobusse aus der Ukraine herangekarrt und da waren viele Ukrainer, die ungarische Staatsbürger sind und die haben die verliehen bekommen und können kein Wort Ungarisch. Und die haben dann abgestimmt und sie stimmen natürlich für Fidesz. Während die Leute, die Ungarn waren, in Ungarn Steuer bezahlt haben, in Ungarn gearbeitet haben und sagen wir in Österreich oder in England oder in Deutschland leben, denen macht man viele Schwierigkeiten, administrative, damit sie wählen. Ja? Weil von denen vermutet man, dass ein Teil von ihnen fideskritisch ist. Und wie immer, und das ist jetzt der springende Punkt, diese Leute schicken ja Geld nach Hause. Und damit unterstützen sie dieses System. Und wer unterstützt noch dieses System? Natürlich die deutsche Autoindustrie, die trotzdem sie genau wissen, wie die Bedingungen sind in Ungarn, dort Geld hineinstecken. Ja? Dann könnte man auch über die Volksparteien reden. Ja, da gibt es auch Probleme. Mhm. Aber zunächst einmal noch etwas. Ich bin bald fertig. Dann habe ich meine 50 Minuten gehalten. Ja. Vermögenszuwachs von drei Huf, also ungarische Forint-Milliardäre. Csányi, der mit der Regierung kann, das sehen Sie, der ist hier grün. Der Graue ist Gottian, das ist ein Mann, der Milliardär wurde, weil er eine Internetfirma aufgemacht hat. Sie sehen aber da. Und der dritte ist Mészáros, der Freund von Orbán, sein Nachbar, der Gasinstallateur. Und schauen Sie, wie das hochgegangen ist. Ja? Ja, ist das klar? Das ist schon interessant. Ein Ministerpräsident wird zum Milliardär. Also. So, jetzt alles, was heuer war, darf Viktor Orbán den, ich würde sagen, sehr rechten Geert Wilders, seinen Abgeordneten und Fraktionschef in den Niederlanden, der, glaube ich, auch den Islam verbieten wollte oder ähnliches. Also kein, das ist Orbán. Da ist Orbán mit Steve Bannon, den Trump geschasst hat, der wirklich ein Rechtsextremer ist. Und Ungarn will er, also weiß, nationalistisch, autoritär und sozialdarwinistisch. Jetzt habe ich zitiert aus dem Bericht der niederländischen Grünen, Judith Sargenti, die ist jetzt absolut ein Teufel, da wird gegen Plakate werden gegen sie. Und ich saß vor 2 Wochen, sitze ich im Bus in Wien, also in so einem Stadtbus im ersten Bezirk und sehe einen Ungar, großer Mann, T-Shirt, und da steht, da oben ist das ungarische Logo und da steht Fuck Sargenti. Ja? Also solche T-Shirts sind schon im Umlauf. Und die hat natürlich empfohlen, nach Artikel 7 Ungarn zu verurteilen. Man weiß, dass die Grundrechte in Ungarn eingeschränkt sind. Es gibt Prozesse gegen Politiker, die kurz vor den Wahlen werden sie plötzlich verhaftet, mit Handschellen vorgeführt. Und da stellt sich dann nachher heraus, dass sie nichts am Kerbholz haben, aber das waren sie schon weg. Ja, sehr traurig. Und jetzt mein letztes Bild und dann können Sie Fragen stellen. Das habe ich gestern gefunden im Internet. Das ist das letzte Plakat. Das ist mein Kommentar. So funktioniert Regierungspropaganda. Und jetzt lese ich Ihnen vor, was ich genau übersetzt habe aus dem Ungarischen. Eine Einwanderungsparteimehrheit im Europäischen Parlament will uns zum Schweigen bringen, weil wir unsere Heimat und Europa mit einem Zaun verteidigen. Jetzt wollen sie uns auch das Recht auf Grenzschutz nehmen. Geben wir der Erpressung nicht nach, verteidigen wir Ungarn. Und Sie werden es nicht glauben, das hat eine Wirkung. Die Stimmung ist bei vielen Menschen hysterisiert. Eine Freundin von mir, eine ungarische Journalistin, hatte vor den Wahlen im April ihrer Nachbarin gesagt, dass sie die Opposition wählt. Die Frau bekam einen hysterischen Anfall, hat meine Bekannte, diese Journalistin, angeschrien. Und wenn Orbán nicht mehr Ministerpräsident ist, werden wir ungarische Frauen Chador tragen müssen. Ja? Total verrückt. Aber das ist die Atmosphäre, mit der man ein solches Regime, das natürlich rein darauf basiert, dass man legal, alles, was Orbán gemacht hat, ist strikt legal. Diese Milliarden sind gehen legal. Das wird man nicht nachweisen können, dass er da etwas gegen die ungarischen Gesetze gemacht hat. Das ist sein System. Mhm. Und das nennen einige ungarische Intellektuelle, die haben ein Buch darüber geschrieben, ich will das jetzt nicht dir erklären müssen, aber das heißt der postkommunistische ungarische Mafiastaat. Mhm. Weil die Herrschaft funktioniert wie eine Mafia, nur es ist der Staat hat. Es ist keine Privaten, die das haben, die das Recht haben, sondern es ist der Staat, der das macht. Okay, ich denke, ich habe meine Zeit eingehalten und
absolut.
Jetzt können wir in die Diskussion gehen, beziehungsweise Fragen, denke ich.
Dankeschön.